Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Folge starten wir einen neuen Dreierpack, und zwar den Dreierpack Stausee. Dazu lösen wir zusammen mit TKKG das Rätsel um die alte Villa. Hallo Marc, startest du gleich mit den speziellen Fakten?
Hallo Heike, ja, kann ich machen. Rätsel um die alte Villa ist sowohl im Hörspiel als auch im Buch Nummer 7, das Buch ist von 1980, das Hörspiel von 1982, und wir haben hier auch eine Kassettenversion vorliegen. Im Klappentext wird davon erzählt, dass Karls Eltern eine Villa gekauft haben, TKKG sie sich anschauen und dabei Einbrecher ertappen. Was wollen die in diesem Gebäude? TKKG begeben sich auf die Suche nach der Antwort auf diese Frage und stolpern dabei in einen Cold Case. Es wird hier recht gut Spannung aufgebaut und beschreibt ungefähr die Haupthandlung bis zur Kassettenhälfte. Auf dem Titelbild sehen wir einen ziemlich geknickten Verbrecher, Tarzan, der eine Duellpistole in der Hand hält und ihn befragt, Klößchen, der total grimmig reinschaut, und Karl, der hinter ihm steht, er hat wahrscheinlich die zweite Duellpistole. Gabi ist auf dem Cover nicht zu sehen, obwohl sie im Hörspiel in der entsprechenden Szene dabei ist, im Buch allerdings nicht. Insofern wurde hier das Buchcover 1:1 übernommen. Das ist auch eine Szene aus dem Hörspiel, auch hier wieder ziemlich aus der Mitte der Kassette. Ein kleines nettes Detail, wie ich finde, ist, dass die Kassettenversion, die wir haben, auf einen Satz endet. Ich sage ja alles, und auf der zweiten Seite geht es genau mit diesem Satz, er wird wiederholt nochmal weiter. In den heutigen Streaming-Versionen ist das natürlich rausgeschnitten. Das Hörspiel dauert etwa 40 Minuten und die erzählte Zeit sind mindestens 3 Tage. Und dann vergehen noch einige Tage, die nicht näher beschrieben sind, denn die Fahrt nach Walchenau findet an einem Samstag statt. Der Ort ist weit vom Internat entfernt und Tarzan und Willi müssen sich dafür einen ganzen Tag vom Internat abmelden und das kann natürlich nur am Wochenende geschehen.
In der ersten Szene der Handlung sind Tarzan und Klößchen mit ihren Fahrrädern in der Stadt unterwegs. Im Moment durchqueren sie gerade eine Grünanlage, da ist Radfahren verboten und gesetzestreu, wie sie nun mal sind, schieben sie da natürlich ihre Fahrräder. Das hat mich gleich an eine Anekdote erinnert, die wir beide mal in München erlebt haben. Wir haben eine längere Radtour gemacht, uns dabei ein bisschen verirrt, waren auf dem Rückweg und wollten eigentlich nur noch nach Hause, standen plötzlich vor einer langen Mauer. Es stellte sich heraus, das war die Begrenzung des Nymphenburger Parks. Und wir haben aber schon gesehen, auf der anderen Seite, da sind wir im Prinzip genau da, wo wir hinwollen. Wir hatten also keine Lust, ganz außenrum an der Mauer entlang, um diesen ganzen Park nochmal rumzufahren. Und haben deshalb einen kleinen Nebeneingang genommen und wollten unsere Fahrräder einfach nur kurz einmal quer durch den Park schieben, zum anderen Nebenausgang wieder raus und dann wären wir da gewesen, wo wir hin wollten. Gesagt, getan. Aber der erste Mensch, der uns in diesem Park begegnet ist, hat uns schon ziemlich unfreundlich angeraunt, dass Fahrräder hier verboten wären. Haben wir nicht so ernst genommen, weil wir dachten, ja, wir fahren ja nicht, wir schieben unsere Fahrräder ja nur, das wird ja wohl erlaubt sein. Aber als wir dann irgendwo zum Haupteingang raus sind, haben wir da ein Schild gesehen, da stand wirklich drauf, Fahrräder verboten. Also ich glaube, damals war tatsächlich die physische Anwesenheit eines Fahrrads in diesem Park verboten. Und nicht nur das Fahrradfahren, was ich durchaus verstehen kann, dass man im Park nicht mit dem Fahrrad an den ganzen Fußgängern vorbeizischen soll. Aber warum auch das Schieben verboten war, habe ich bis heute nicht eingesehen. Tarzan und Klößchen schieben, wie gesagt, wahrscheinlich erlaubterweise ihre Fahrräder durch den Park. Aber Klößchen muss erstmal anhalten, er hat einen Stein im Schuh, setzt sich auf eine Bank und will dieses Problem beheben. Und währenddessen sieht Tarzan, dass unter dieser Bank eine Brieftasche liegt. Mit seinem Adlerblick erkennt er sofort, das ist echtes Krokodilleder. Und als er einen Blick reinwirft, sieht er, da sind 6.000 Mark drin, also echt eine Menge Mäuse. Tarzan hat auch gleich irgendwie Dollarzeichen in den Augen. Er hat blitzschnell ausgerechnet, dass ihm 5% Finderlohn, also 300 Mark, zustehen. Was heutzutage nicht mehr ganz stimmt. Ich habe mal nachgeschaut, der gesetzliche Finderlohn ist wie folgt geregelt. Bei Werten bis zu 500 Euro hat man Anspruch auf 5% Finderlohn und alles, was darüber hinausgeht, nur noch auf 3%. Wenn wir also der Einfachheit halber 500 Euro mal gleich 1.000 Mark setzen, dann würde Tarzan für die ersten 1.000 Mark 5% Finderlohn, also 50 Mark, kriegen, aber für die 5.000 Mark darüber hinaus nur noch 3%, 150 Mark. Insgesamt hat er also nur in Anführungszeichen Anspruch auf 200 Mark Finderlohn. Aber vielleicht war das in den 80ern noch anders geregelt oder Stefan Wolf hat das der Einfachheit halber auf 5% runtergekürzt, Weil wenn gleich auf der dritten Seite einer Geschichte so eine Matheaufgabe stehen würde, könnte das durchaus ein paar Leser abgeschreckt haben. Außerdem findet Tarzan in der Brieftasche auch noch einen Personalausweis, der verrät, dass ein gewisser Günther Adelmann diese Brieftasche verloren haben muss. Und da kann Klößchen jetzt gleich mit seinem Wissen glänzen. Er weiß nämlich, dass Günther Adelmann ein bekannter Juwelier in der Stadt ist. Seine Mutter ist Kundin dort. Und er kennt das Geschäft, sodass Tarzan und Klößchen beschließen, sofort da vorbeizufahren und die Brieftasche persönlich abzugeben.
In der nächsten Szene sind die Kinder nun beim Juwelier angekommen und Tarzan übergibt die Brieftasche und das Geld. Adelmann ist hoch erfreut über die Ehrlichkeit der heutigen Jugend, auch weil Tarzan auf eine entsprechende Nachfrage, ob er denn mit diesem Geld nichts hätte anfangen können, ganz entrüstet antwortet, nie, noch nicht mal, wenn es 1 Million wäre. Tarzan erhält vom Juwelier auch seinen Finderlohn, 300 Mark, aber dabei belässt es Adelmann nicht. Er ist großzügig, Tarzan solle sich auch etwas aus seinem Sortiment im gleichen Wert aussuchen. Die Großzügigkeit hat einen besonderen Grund, denn Adelmann wurde vor 5 Jahren überfallen. 3 Ganoven haben ihm Goldbarren und Juwelen im Wert von 300.000 Mark geraubt. Der dritte Mann, der war maskiert und die Beute sind bis heute nicht aufgetaucht. Aber 2 der Verbrecher, die Namen Kauper und Deininger fallen, wurden verhaftet. Wir vermuten also, das waren nicht die hellsten. Sie sind wohl ohne Maske in den Laden gekommen. Und weil Tarzan durch seine Ehrlichkeit Adelmanns Glauben an die Menschheit wiederhergestellt hat, lässt er sich zu dieser Geste der Großzügigkeit hinreißen. Tarzan merkt dann, dass Adelmann gekränkt wäre, wenn er sich weiter zieren würde. Also sucht er sich eine Butterdose für seine Mutter aus und ein Silberkettchen für Gabi.
Tarzan und Willi verlassen das Juweliergeschäft und setzen ihren Weg zu Karl fort, wo sie für den Nachmittag anscheinend verabredet sind. Unterwegs erkundigt sich Willi, was Tarzan denn mit den 300 Mark Finderlohn vorhat. Und Tarzan teilt ihm mit, er wird sparen auf eine Taucherausrüstung, die kostet mindestens 3000 Mark. Er nimmt ja schon seit einiger Zeit an einem Taucherkurs teil. Im Buch folgt jetzt eine typische Wolffsche Aufzählung, was alles zu so einer Taucherausrüstung dazugehört. Ich zitiere mal kurz. Pressluftgerät, Lungenautomat, Flossen, Tauchermesser, eine Leuchte mit 6 Monozellen, Bleigürtel, Tiefenmesser, Dekometer, Rettungsweste, Kopfhaube, eine besonders gute Maske und, was natürlich toll ist, eine Unterwasserkamera. Dazu noch der Taucheranzug. Das möchte ich jetzt mit meinem rudimentären Wissen, das auf einem Grundschein im Urlaub und ungefähr einem Dutzend Tauchgängen im Mittelmeer beruht, kommentieren. Ich halte das meiste davon für sinnvoll. Auf eine Kopfhaube würde ich jetzt verzichten, aber wer weiß, je nach Wassertemperatur im Mittelmeer braucht man es nicht, aber möglicherweise in irgendwelchen Bergseen. Die Taschenlampe und das Tauchermesser würde ich jetzt auch nicht unbedingt für die Grundausstattung halten, aber alles andere ist auf jeden Fall sinnvoll und nötig. Ob man sich das jetzt allerdings sofort gleich zulegen muss oder die Pressluftflasche vielleicht doch erstmal eine Weile leiht, zumal Tarzan ja noch gar nicht weiß, ob ihm das Tauchen überhaupt liegt. Er erzählt ja, dass er bisher nur geschnorchelt ist und noch überhaupt nicht Gerätetaucherfahrung hat. Das sei mal dahingestellt. Was er jetzt mit einer besonders guten Maske meint, kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann nur sagen, was der Unterschied zwischen einer Tauchmaske und einer Schwimmbrille ist. Eine Schwimmbrille schützt ja nur die Augen. Die Tauchermaske muss aber zwingend auch über die Nase gehen. Warum? Für den Fall, dass man die Maske unter Wasser mal verliert, kann man sie so wieder aufsetzen und dadurch, dass man durch die Nase ausatmet, während man nach oben schaut, die Maske auch wieder von Wasser befreien, sodass man tatsächlich wieder klare Sicht unter Wasser hat. Das geht mit einer Schwimmbrille nicht, denn da hat man unter Wasser keine Chance, das Wasser aus der Brille wieder raus zu befördern. Wie gesagt, wie sinnvoll das ist, sich diese komplette Ausrüstung jetzt selbst zuzulegen und ob dafür 3000 Mark überhaupt reichen würden, dazu kann ich wenig sagen.
Allerdings müsste Tarzan gar nicht auf 3000 Mark sparen, denn in Folge 3, das leere Grab im Moor, erhält ja jedes Mitglied der TKKG-Bande vom Scheich zum Schluss einen Scheck über 10.000 Mark. Das heißt, die Taucherausrüstung wäre auf jeden Fall damit schon bezahlt. Jetzt können wir uns aber vorstellen, dass Tarzan dieses Geld wahrscheinlich seiner Mutter gegeben hat, die ja schwer arbeiten muss, damit er auf dieses teure Internat gehen kann. Und, kleiner Spoiler aufs Ende des Buchs hier, die TKKG-Bande findet natürlich den Schatz Und sie erhält von Adelmann auch eine riesige Belohnung und Tarzan gibt seinen Anteil auch genau aus diesem Grund seiner Mutter.
Vielleicht erfahren wir deshalb nie wieder im folgenden Verlauf der Serie, dass Tarzan irgendwann mal tauchen geht. Es folgt jetzt ein kleines Gefrotze zwischen Willi und Tarzan über den Sinn und Unsinn von Tauchen. Klößchen findet das Ganze eher verzichtbar und bleibt lieber an der Oberfläche und chillt auf einer Luftmatratze. Schlussendlich kommen sie bei Karls Wohnung an und sind überrascht, als sie merken, dass Karl kistenweise Kram aus der Wohnung rausschleppt. Karl erzählt ihnen, dass seine Eltern ein neues Haus gekauft haben und sie morgen umziehen, was jetzt wirklich sehr überraschend kommt. Offensichtlich hat Karl selbst das morgens in der Schule noch nicht gewusst, dass sie morgen umziehen wollen.
Dem Rest der TKG-Bande war bekannt, dass Vierstern seine Erbschaft gemacht haben und dass sie schon länger auf der Suche nach einem Haus waren. Aber dass das jetzt so schnell ging, das ist für alle unerwartet gekommen. Natürlich bieten Tarzan und Willi an, beim Umzug zu helfen. Die Kinder gehen rein, kurze Zeit später kommt auch Gabi an und Tarzan und Willi können dann von ihrer Begebenheit bei Adelmann erzählen. Klößchen drängelt die ganze Zeit, Tarzan soll er doch Gabi endlich die Kette geben. Und Tarzan ist jetzt aber auf einem Gebiet, auf dem er sich gar nicht wohlfühlt. In der damaligen Zeit schwärmt Tarzan ja für Gabi. Sie ist ja das hübscheste Mädchen der Klasse, für viele auch das hübscheste Mädchen der Schule. Und Tarzan ist in sie verschossen, aber sie sind noch kein Paar. Und Tarzan fühlt sich total unsicher, wie er Gabi denn einfach ein Geschenk machen kann. Er versucht es zuerst im Buch mit Coolheit, aber schlussendlich rückt er dann einfach mit der Sprache raus und hat gemeint, er wollte Gabi einfach ein Geschenk machen. Er gibt ihr also die Kette, Gabi ist überrascht und erfreut, will sie zuerst gar nicht annehmen, denn sie wäre ja sehr teuer gewesen, aber lässt sich dann sehr schnell überzeugen. Und auch ein nettes Detail aus dem Buch, sie schüttelt Tarzan dann die Hand als Dankeschön. In der heutigen Zeit gäbe es wahrscheinlich ein Bussi.
TKKG bereiten jetzt den Umzug vor, packen den ganzen Nachmittag Kisten und gegen Abend beschließen sie, sich aber Karls neues Zuhause auch mal anzuschauen und radeln Richtung Stadtrand. Auf dem Weg kommt die Sprache darauf, ob hier in der Nähe nicht irgendwie eine Autobahn gebaut werden soll. Aber das ist noch nicht beschlossen und Karl meint, nö, wahrscheinlich nicht. Aber wo sie gerade über die Autobahn reden, fällt ihm ein, dass er in der Zeitung von der Geisterfahrer-Mutprobe gelesen hat. Wir erfahren jetzt, was Geisterfahrer sind und dass es Leute gibt, die verwirrt sind und deshalb aus Versehen auf die falsche Seite der Autobahn geraten. Aber eben auch Leute, die das absichtlich als Mutprobe machen. Und so jemand scheint im Moment in der Millionenstadt unterwegs zu sein. Man hat ihn auch öfters mal gesehen. Es ist ein blonder Typ um die 20 und manchmal sitzt auch noch ein schwarzhaariges Mädchen neben ihm. In der Lindenallee oder Lindenhofallee, das ist nicht so ganz konsistent angekommen, besichtigen TKKG jetzt die neue Villa. Und Tarzan fällt auf, dass hinter einem Fenster Licht flackert. Dann hören sie auch Geräusche. Es scheint jemand in der Villa zugange zu sein. Und am Abend können das eigentlich keine Handwerker mehr sein. Die Kinder beschließen nachzusehen. Die Vordertür finden sie jedoch verrammelt. Sie müssen um die Villa herumlaufen und den Hintereingang nehmen. Und währenddessen merken sie, dass die Einbrecher anscheinend zur Vordertür entkommen sind und sie hören nur noch quietschende Reifen. Beim Betreten der Villa sehen sie die Bescherung. Die Einbrecher haben die Wände aufgestemmt. Was wollten sie denn dabei? Wollten sie das Haus abreißen? Naja, dafür braucht man doch ein bisschen mehr als einen Hammer und eine Brechstange. Haben sie einen Schatz gesucht, der in der Wand eingemauert war? Wollten sie nur Rohre aus Kupfer klauen? Das scheint ein Dauerbrenner zu sein. In der Serie Die Funkfüchse geht es öfters mal um sogenannten Buntmetalldiebstahl. Und auch hier in den Lokalnachrichten lese ich heutzutage öfters mal, dass von irgendwelchen Baustellen Metall verschwindet, das dann beim Schrotthändler nochmal zu Geld gemacht wird. Das scheint offenbar immer noch eine lukrative Methode zu sein. Was genau die Einbrecher wollten, können TKKG natürlich nicht ergründen. Sie beschließen, den Einbruch anzuzeigen. Und Tarzan meint, naja gut, damit wird es dann wohl erledigt sein. Die werden wir nicht erwischen, die kommen doch nicht wieder. Aber Karls Bauchgefühl ist in diesem Fall besser. Er ahnt nämlich, dass da noch was nachkommen wird.
Am nächsten Tag hat Tarzan Tauchtraining im Freibad. Und als er sich danach abduschen will, bemerkt er einen betrunkenen Mann. Der sitzt auf seiner Taucherbrille und auf seinem Schnorchel. Es gibt eine kleine verbale Auseinandersetzung. Zum Glück ist nichts beschädigt. Der Mann trollt sich, aber kurze Zeit später hören wir Hilferufe eines Mädchens. Der Typ hat sie belästigt, er wurde auch handgreiflich. Tarzan schreitet ein und schickt ihn auf die Matte. Dann wird der Bademeister und die Polizei verständigt. Die Polizei nimmt die Personalien auf. Es ist ein Mann namens Otto Galster, der schon häufiger mit der Polizei in Berührung gekommen ist. Tarzan vergisst den Vorfall im Freibad schnell, nicht aber Otto Galster, der sann auf Rache. Das ist jetzt eine sehr kryptische Äußerung hier, denn weder im Buch noch im Hörspiel wird dieser Handlungspfad nochmal aufgegriffen. Wir können uns vorstellen, dass Stefan Wolf in diesem Buch so viele Ideen hatte, dass irgendwann einfach die Zielseitenzahl erreicht war und er diesen Strang gar nicht weiter verfolgt hat.
Nach dem Tauchtraining fährt Tarzan zur Viersteinvilla und hilft dort beim Einzug. Während er jetzt also Kisten und Möbel ins Haus schleppt, fällt ihm auf, dass auf der anderen Straßenseite ein Mann rumlungert, der die Villa zu beobachten scheint. Als der dann weggeht, beschließt Tarzan, dass der für ihn verdächtig ist und er will ihn beschatten. Er folgt ihm also in ein Lokal namens Weinkeller und kehrt dort auch ein, um eine Cola zu trinken. Offensichtlich ist das Lokal in Nischen unterteilt, die durch Weinblätter, Ranken, wie auch immer, getrennt sind. Er kann sich also in die nebenanliegende Nische zurückziehen, ist dort sichtgeschützt, aber kann ungestört diesen Typ belauschen, der sich dort mit seiner Freundin trifft. Wir erfahren, dass er Horst heißt und die Freundin Dolores. Dolores hat offenbar ziemlich hohe Ansprüche. Mit dem Schoppen Wein, den Horst ihr ausgibt, ist sie nicht wirklich zufrieden. Sie hätte lieber Champagner. Aber Horst stellt in Aussicht, dass er demnächst in Geld schwimmen wird und ihr dann Champagner spendieren könnte, so viel wie sie will. Im folgenden Gespräch können wir ein paar Informationen extrahieren. Horst plant, seinen Kumpel Erwin auszuboten. Außerdem will er heute Nacht in eine Villa einbrechen und noch vor Mitternacht wird er ihr Geheimnis gelüftet haben. Außerdem wird noch erwähnt, dass Horst mit den Möbelpackern gesprochen hat und die Leute ihren Krempel heute schon einräumen, aber erst morgen einziehen. Als die beiden den Weinkeller verlassen, reimt Tarzan sich zusammen, dass es wahrscheinlich um die Viersteinvilla geht. Es würde ja passen, dass heute der Krempel eingeräumt wird, aber die Viersteins erst morgen einziehen. Die Villa also die Nacht über noch leer steht und damit die letzte Gelegenheit bietet, um ungestört einzubrechen. Also geht Tarzan davon aus, dass heute Nacht ein weiterer Einbruch in der Villa bevorsteht.
Zurück in der Viersteinvilla bespricht er das alles mit seinen Freunden. Auch die sind eigentlich überzeugt, dass es sich wirklich um Karls neues Zuhause handelt, aber doch nicht so sicher, dass sie die Polizei verständigen wollen, sondern sie wollen die Sache lieber selbst in die Hand nehmen. Ich fand es hier ganz interessant, dass in den frühen Folgen hier jetzt eine Erklärung geliefert wird, warum TKKG den Fall selbst in die Hand nehmen und nicht den Erwachsenen Bescheid sagen. Des Nachts sind alle vier vom TKKG dann vor der Villa. Karl hat zwei Duellpistolen von seinem Vater mitgebracht. Natürlich nicht mit Kugeln geladen, sondern nur mit Pulver. Die sollen der Abschreckung dienen. Die Kinder schleichen zum Hintereingang, aber der ist aufgebrochen. Das heißt, die Einbrecher sind wohl schon da. Und sie sehen, als sie das Haus betreten, zwei Gestalten am Vordereingang. Tarzan schießt seine Duellpistole ab. Einer der beiden Ganoven schreit auf. Er meint wohl, er sei getroffen worden. Aber der andere kann ins Dunkel der Nacht entkommen. Der Zurückgebliebene wird dann ins Bad gesperrt, das ist die Szene vom Titelbild, und befragt. Er heißt Erwin Deininger, sein Komplize Horst Kauper, und sie sind auf der Suche nach Labutzkas Sore. Dann endet die erste Kassettenhälfte. Tarzan erinnert sich nun, dass die Namen Deininger und Kauper ja auch von Adelmann am Anfang des Hörspiels genannt wurden. Und in der Tat, Deininger erzählt ihnen, er habe mit Kauper und Labutzka zusammen den Juwelier vor 5 Jahren überfallen. Labutzka sei der dritte Mann gewesen, er hat auch die Beute mitgenommen und er ist gelernter Maurer und hat die immer in den Wänden seiner Häuser eingemauert. Und die Villa, die Karls Eltern gekauft haben, die hat ihm früher gehört. Jetzt ist Labutzka allerdings vor 4 Jahren schon in einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Er hat also keine Zeit mehr gehabt, die Diebesbeute zu Geld zu machen. Und deswegen haben Kauper und Deininger vermutet, dass die noch hier in der Villa ist. Nachdem das nun geklärt ist, verständigt TKKG Karls Vater. Der soll dann die Polizei herbeirufen, denn Tarzan und Willi sind natürlich aus dem Internat ausgebüxt. Sie wollen also nicht direkt mit der Polizei nachts in Berührung kommen. Wir erfahren dann noch ein wichtiges Detail aus dem Buch, dass nämlich die Polizei Wände und Böden der Viersteinschen Villa abklopft und nirgendwo ein Geheimversteck finden kann. Labutzkas Beute, also die geraubten Juwelen und die Goldbarren, müssen sich irgendwo anders befinden.
Vermutlich am nächsten Tag treffen sich TKKG wieder und beratschlagen erstmal, was in ihrem aktuellen Fall denn jetzt Stand der Dinge ist. Sie sind sich darüber einig, dass sie die Beute aus dem Überfall auf den Juwelier Adelmann finden wollen. Die Frage ist nur, wo sie die Spur aufnehmen sollen. Labutzka ist tot, Deininger ist verhaftet und schweigt. Das heißt, ihr einziger Ansatzpunkt wäre Kauper. Nur, wie wollen sie den finden? Da hat Tarzan die Idee, sie könnten ja nochmal im Weinkeller nachfragen. Es klang so, als ob Kauper dort Stammgast ist und sie wollen mal der Wirtin auf den Zahn fühlen, ob die ihnen irgendwelche Informationen rausrücken kann. Gesagt, getan. Die Wirtin kann ihnen tatsächlich ein paar Neuigkeiten erzählen. Zunächst mal sagt sie, dass Kauper im Knast gesessen hat. Das ist ja nun hinreichend bekannt. Aber sie erzählt, dass er in letzter Zeit öfter mit dieser schwarzhaarigen Dolores Pfau zusammenhockt und dass die Wirtin das irgendwie seltsam findet, denn besagte Dolores wäre eigentlich mit Otto Geilster zusammen. Bei dem Namen horcht Tarzan kurz auf. Otto Geilster, das ist doch sein spezieller Freund, mit dem er da im Schwimmbad zusammengeraten ist, weil dieser seinen Schnorchel verbogen hat. Des Weiteren erfahren wir noch, dass Dolores Pfau in den Baracken am Bahndamm wohnt. Und da TKKG keine andere Spur hat, beschließen sie, dort mal vorbeizuschauen. Möglicherweise versteckt sich Kauper ja bei seiner Freundin Dolores.
Die TKKG-Bande schleicht sich durch den Wald an diese Häuser heran. Und sie können auch direkt einen ersten Ermittlungserfolg einstecken. Denn durch ein Fenster sehen sie Dolores und neben ihr steht gesuchter Horst Kauper. Sie können einem Gespräch lauschen und erfahren, dass Dolores Kauper in einen angrenzenden Schuppen schicken will. Tarzan verteilt nun direkt die Arbeit. Willi soll zur Polizei rennen, Gabi Oskar im Wald verstecken und er und Karl wollen in den Schuppen und Horst Kauper überwältigen. Die beiden gehen rein, verhöhnen Kauper zuerst mal. Er sei am Vorabend vor einer ungeladenen Duellpistole geflohen. Kauper zieht ein Messer und möchte sie angreifen, aber Tarzan kann ihn entwaffnen. Dann hört man auch sofort schon Polizeisirenen und die Beamten stürmen herein. Aber wir erfahren, dass nicht Willis Anruf sie hergelockt hat, sondern kurz vorher hätte bereits eine junge Frau die Polizei verständigt. Da fällt es Kauper wie Schuppen von den Augen, Dolores Pfau hat ihn verraten. Das sieht der Polizist natürlich ganz anders, denn Dolores hätte sich wie eine vorbildliche Staatsbürgerin verhalten. Sie wäre wohl mit Kauper befreundet gewesen, aber als sie erfahren hat, er werde wegen Einbruchs gesucht, da hat sie natürlich richtigerweise die Polizei verständigt. Aus der Sicht des Polizisten ist das ein naheliegender Gedanke. Wir allerdings wissen natürlich, dass dem mitnichten so ist, denn Dolores hat ja überhaupt kein Problem damit gehabt, dass Horst Kauper in die Villa von Viersteins einbricht, dort Diebesgut stehlen und dann später auch so Geld machen will. Aber jetzt, nachdem Viersteins selbst in die Villa einziehen, sieht sie wohl keine Chance mehr, dass Kauper an das Diebesgut herankommt. Jetzt hat sie keine Verwendung mehr für ihn und hat ihn deshalb eiskalt abserviert.
Nachdem Kauper jetzt also auch verhaftet ist, kehren TKKG in die Viersteinvilla zurück, die in dieser Folge so ungefähr das Hauptquartier darstellt, und stärken sich erstmal mit Kuchen. Es gibt ein weiteres Brainstorming. Wo stehen wir jetzt? Naja, von Kauper haben sie auch keine Informationen erhalten. Dafür war die Polizei viel zu schnell da. Also müssen sie jetzt doch wieder eine andere Spur verfolgen. Möglicherweise müsste man mehr über Labutzka herausfinden. Möglicherweise könnten seine Nachbarn ja Auskunft geben. Sie legen sich also eine Ausrede zurecht. Diesmal interessanterweise ist es nicht die Schülerzeitung, die vorgeschützt wird, sondern Tarzan denkt sich aus, dass sie eine Art Chronik über die Villa schreiben wollen und deshalb die Nachbarn befragen. Er wirft auch noch ein, dass sie unmöglich zu viert bei den Nachbarn aufschlagen können. Sie sollen sich also aufteilen. Und welch ein Zufall, die Paarung lautet natürlich, Tarzan geht mit Gabi und Karl und Klößchen bilden das andere Paar. Bei den Nachbarn erfahren sie jetzt allerdings nicht besonders viel über Labutzka. Allerdings fällt wohl öfter mal der Name Regina Riedel. Diese Frau dürfte mehr über Labutzka wissen. Und einer der Nachbarn kann ihnen sogar die Adresse nennen. Das nächste Ziel ist also klar. TKKG, diesmal inklusive Oskar, also jetzt mittlerweile sogar 5 Mann hoch sozusagen, machen sich auf den Weg zu dieser besagten Regina Riedel.
Bei besagter Regina Riedl angekommen, lässt Stefan Wolf aber nur Tarzan, Gabi und Oskar die Frau befragen. Die anderen beiden warten in einer Eisdiele. Frau Riedl war näher mit Labutzka bekannt. Sie war sogar mit ihm verlobt. Wir erfahren, dass Labutzka mindestens 15 Jahre in der Viersteinchen Villa gewohnt hat, allerdings dort sehr zurückgezogen gelebt hat. Dennoch hätte er gerne Feste gefeiert, das allerdings in Walschenau. Das ist ein kleiner Ort, etwa 50 Kilometer von der TKKG-Stadt entfernt, in einem, wie sie sagt, tief eingeschnittenen Tal in den Bergen. Dort habe Labutzka ein Landhaus besessen, was zufälligerweise die Hausnummer 7 getragen hat. 7 wie also auch hier die Folgennummer. Und das Haus lag direkt neben der kleinen Dorfkirche. Labutzka hätte sich da sogar einen Spaß gemacht. Er hätte sich nämlich ein Geheimfach eingebaut, eine steinerne Schublade, die man an einem eisernen Ring herausziehen kann, direkt neben dem Kamin. Aber Frau Riedl ist sich sicher, das war nur ein Spaß, denn ihrer Meinung nach hat er dort nie irgendetwas verwahrt. Aber als Tarzan und Gabi das hören, blitzt natürlich sofort der Gedanke auf, vielleicht ist dort die Diebesbeute versteckt.
Beim Verlassen des Hauses fällt Tarzan auf, dass auf der anderen Straßenseite Otto Galster in seinem Auto sitzt. Willi kommentiert das jetzt gleich mit: Otto Galster, ist das nicht dieser blonde Typ, den du im Hallenbad vertrimmt hast? Hier gibt es allerdings einen Konsistenzfehler. Willi sagt, dieser Vorfall habe im Hallenbad stattgefunden, wobei wir doch vom Erzähler wissen, dass das Tauchtraining von Tarzan im Freibad war. Warum Otto Galster da ist, ist jetzt nicht wirklich klar. Ich könnte mir vorstellen, das hat damit zu tun mit diesem ominösen Satz des Erzählers: Otto Galster sann auf Rache, dass er deshalb Tarzan verfolgt. Tarzan spinnt sich allerdings eine andere Theorie zurecht, dass Otto Galster und Dolores wohl geschlossen haben, dass die TKKG-Freunde, die ja jetzt schon öfter ihren Weg gekreuzt haben, eine Spur haben zur Beute von Labutzka, und indem sich Otto und Dolores an die TKKG-Bande hängen, könnten sie vielleicht doch noch auf die Spur kommen und diesen Schatz noch bergen, nachdem Kauper für sie ja offensichtlich jetzt nutzlos geworden ist. Damit haben die beiden insofern recht, als TKKG jetzt wirklich eine neue Spur haben. Sie müssen offenbar nach Waldchenau.
Diesen Ort kennt aber niemand, noch nicht mal Karl. Und deswegen machen sich Tarzan und Willi auf ins Internat. Sie gehen dort ins Erdkundezimmer und wälzen Karten. Im Buch erfahren wir, dass sie dort aber Waldchenau nicht finden können. Aber ein Lehrer hilft ihnen, er war in seiner Studienzeit dort, kann ihnen zumindest die Region zeigen, und alle sind verwundert, dort gibt es nur noch einen Stausee. Im Hörspiel allerdings fahren sie mit dem Bus nach Walschenau. Das findet am Wochenende statt, denn der Ort ist ja recht weit von der TKKG-Stadt entfernt. Allerdings fährt der Bus nicht direkt bis nach Walschenau, sondern die Linie endet vorher, und Tarzan befragt den Busfahrer, warum es denn nicht weitergeht. Er erfährt dann, Walschenau als Ort existiert seit 3 Jahren nicht mehr. Er sei im Tose-Stausee aufgegangen. Die Häuser gäbe es zwar noch, aber die wären am Grund des Stausees. Und wenn er die sehen wolle, dann müsse er tauchen. Hier haben wir also jetzt die Klammer zum Anfang der Folge.
Man beachte die topaktuelle Ausstattung des teuren Internats. Die haben offensichtlich Karten, die weniger als 3 Jahre alt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, die Karten, die bei uns in der Schule in diesem Kartenzimmer rumlagen, waren Jahrzehnte alt.
Ich fand die Szene im Buch ja immer sehr amüsant mit dem Erdkundezimmer. Das hat mich nämlich an das Erdkundezimmer in meinem Gymnasium erinnert, im 1. Stock. Wir hatten auch uralte Karten, zumindest sahen die so aus. Die sahen noch aus wie alte Papyrusrollen mit einer Holzbeschwerung unten, damit, wenn man sie an einem Ständer aufhängt, sie auch wirklich gerade runterhängen. Und falls wir aber nicht im Atlas gearbeitet haben, dann mussten am Anfang der Stunde immer ein paar Schüler mit dem Lehrer in besagtes Erdkundezimmer gehen, denn natürlich hatte nur der einen Schlüssel, und ein paar Karten holen. Ich habe da immer ganz fleißig mitgemacht, denn das war bei mir so ziemlich die einzige Möglichkeit, Mitarbeit vorzutäuschen. Ansonsten war es mit deren Erdkunde bei mir nicht allzu weit her. Nachdem TKKG jetzt also wissen, wo Walschenau ist, hören sie im Radio, dass der Busfahrer anhat, noch eine kurze Meldung. Es wäre wieder ein Geisterfahrer auf dem hiesigen Abschnitt unterwegs gewesen und hätte einen Unfall provoziert. Und jetzt verbinden TKKG auch die ganzen Informationen, die sie schon haben, denn Otto Galster hat sehr helle blonde Haare und Dolores Pfau ist schwarzhaarig, und so sind ja die Geisterfahrer oft beschrieben worden. Die TKG-Freunde sind sich also sicher, die beiden sind die besagten Geisterfahrer. Jetzt machen sie sich aber zuerst mal zu Fuß auf den Weg zum Tose-Stausee. Etwa 1 Kilometer müssen sie marschieren.
Am Ufer des Tose-Stausees angekommen, sehen TKKG noch die Kirchturmspitze von Weitenau aus dem Wasser ragen. Das ist natürlich sehr praktisch. Wir erinnern uns, Labutzkas Landhaus liegt direkt neben der Kirche. Und dieses Motiv wird uns in den anderen Podcasts über Stauseen immer wieder begegnen. Tarzan schwimmt jetzt in den See raus und es gelingt ihm tatsächlich, die Kassette aus dem Geheimfach zu bergen. Ich finde, das ist schon eine reife Leistung. Er muss ja etliche Meter tief tauchen, dann erstmal Labutzkas Haus finden und den Eingang, den Weg zum Kamin, das Geheimfach öffnen und dann mit dieser schweren Kassette wieder auftauchen. Er braucht zwar dafür 3 Versuche, sprich wahrscheinlich werden die ersten 2 Versuche dazu draufgegangen sein, den Weg zu erkunden, aber schlussendlich muss er das Ganze ja mit einem Atemzug schaffen. Aber das ist halt nun mal Tarzan, wie wir ihn kennen. Daran, dass er den Schatz geborgen hat, kann er sich allerdings nur sehr kurz erfreuen, denn als er an die Oberfläche zurückkehrt, bemerkt er, dass in der Zwischenzeit Otto Geitzter und Dolores Pfau aufgetaucht sind. Sie haben KKG überwältigt, Geitzter bedroht Gabi mit einem Messer und zwingt Tarzan so, ihm die Kassette auszuhändigen und danach wieder zur Kirchturmspitze zurückzuschwimmen, sodass die beiden Ganoven unbehelligt flüchten können.
Als Tarzan den Wagen der beiden wegbrausen hört, schwimmt er natürlich schnell zurück ans Ufer und hilft Gabi, die gerade dabei ist, Karl und Klößchen zu befreien, die irgendwie gefesselt im Gebüsch gelegen haben. Danach machen sich alle 4 schnell auf den Weg zur nächsten Polizeistation. Doch bevor sie dort noch von dem Überfall erzählen können, hören sie eine Durchsage. Der Wagen mit Geitzter und Dolores hat nämlich einen Unfall gehabt. Sie wären beide verletzt. Ironischerweise sind sie wohl dieses Mal auf die richtige Fahrbahn gefahren. Scheinbar können sie nur als Geisterfahrer unfallfrei durch die Gegend brausen. Die Polizei habe dann aber auf dem Rücksitz des Unfallwagens eine Kassette gefunden. Und dort wären Juwel und Goldbarren drin, das sähe aus wie Diebesbeute. Und da hakt Tarzan jetzt ein und erzählt die ganze Geschichte vom Überfall auf Adelmann. Einige Tage später schließt sich der Fall so langsam ab, der Juwelier erhält sein Eigentum zurück und er gibt der TKKG-Bande eine riesige Belohnung. Auch hier wieder 5% der gesamten Summe von 300.000 Mark, also 15.000 Mark für die 4 vom TKKG zusammen. Und Klößchen rechnet tagelang, wie der Erzähler sagt, um herauszufinden, wie viel Schokolade er sich von seinem Anteil denn nun kaufen könne.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Klößchen im Moment außer Übung ist. Er hat nämlich in dieser ganzen Folge kein einziges Mal Schokolade gegessen. Er hat nur einmal Schokolade überhaupt nur erwähnt, nämlich als er mit Tarzan über den Sinn und Unsinn des Tauchens gefrotzelt hat, dass er unter Wasser ja von seiner Schokolade gar nicht abbeißen könnte. Und das einzige Süße, was in dieser Folge jemals verzehrt wird, ist der Kuchen bei Karl. Vielleicht ist Willi im Moment auf Diät, denn in der vorausgehenden Folge, Nummer 6, Angst in der 9a, wird Schokolade nicht mal erwähnt. Kommen wir zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Tarzan ist, wie oft in den alten Folgen, hier mal wieder der große Macher, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Zufälligerweise macht er in der Folge auch gerade einen Tauchkurs, der ihm im Showdown dann ganz gelegen kommt. Karl bringt eigentlich den aktuellen Fall mehr oder weniger ins Rollen. Schließlich geht es um seine Villa und den Schatz, der möglicherweise da verborgen ist. Außerdem bringt er das Wissen über die Geisterfahrer ein, das später noch relevant wird. Und er besorgt die Duellpistolen von seinem Vater, die in der Überwältigungsszene von Deiniger ja eine Rolle spielen. Klößchen kennt Juwelier Adelmann, sodass Tarzan da keine große Sucharbeit hat, um seinen Finderlohn einzustreichen. Und Klößchen wird auch abkommandiert, um die Polizei zu holen, was allerdings unnötig ist, da die Polizei ja in dem Moment schon von Dolores verständigt wurde, um Kauper zu verhaften. Aber das konnte man natürlich nicht vorher wissen. Der Beitrag von Gabi ist wieder relativ gering. Man könnte sagen, dass sie einen guten Draht zu Regina Riedel herstellt, weil sie Oscar mitbringt und auch Regina Riedel ja einen kleinen Hund hat, sodass da gleich eine gute Connection besteht. Und mehr oder weniger fallrelevant ist natürlich auch, dass Gabi von Geitzter als Geisel gehalten wird und damit Tarzan gezwungen wird, die Beute herauszugeben.
Welche Verbrechen gibt es? Bei Otto Galster, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, er ist ja der Geisterfahrer. Körperverletzung im Freibad, also das Mädchen belästigt und handgreiflich wird. Raubüberfall auf Gabi, also in der Endszene sie mit dem Messer bedroht und Tarzan zwingt, ihm die Kassette zu geben. Freiheitsberaubung an Karl und Klößchen, die ja gefesselt im Gebüsch liegen gelassen werden. Horst Kauper begeht mehrfach Einbruch in die Villa von Viersteins. Sachbeschädigung, also die Wände aufstemmen. Und später auch Angriff mit einer Waffe im Schuppen, als sie auf die Polizei warten. Erwin Deininger, mehrfacher Einbruch in die Villa von Viersteins und ebenfalls Sachbeschädigung. Bei Dolores Pfau ist es nicht ganz klar, auf jeden Fall Mitwisserschaft. Sie weiß ja, dass Kauper in die Villa einbrechen will. Auf jeden Fall ist sie auch Teil des Geisterfahrer-Duos, also gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Und möglicherweise ist sie auch aktiv beteiligt an der Freiheitsberaubung an Karl und Klößchen in der letzten Szene. Ob es okay ist, dass Tarzan und Karl mit Duellpistolen um sich schießen, um Einbrecher zu verjagen bzw. festzunehmen, ist uns hier jetzt unklar, ob 13-Jährige das dürfen, ob das als grober Unfug gilt. Immerhin hat Karl die Waffen ja von seinem Vater ausgehändigt bekommen.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich gefragt, warum Otto Galster und Dolores Pfau auf dem Weg nach Weichenau nochmal zu Geisterfahrern werden. Diese Mutprobe finde ich ja sowieso komplett sinnlos. Aber wenn ich sowas schon vorhabe, dann würde ich das wahrscheinlich machen, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Wenn ich ein Ziel habe und nach Weichenau fahre, um dort einen Überfall zu begehen oder was auch immer, dann würde ich da ordentlich hinfahren und nicht noch auf mich aufmerksam machen. Daran anschließend auch die Frage, wie kommen Dolores Pfau und Otto Galster eigentlich nach Weichenau? Warum wissen sie, dass da gerade die Musik spielt? Ich habe mir überlegt, dass Otto Galster, als er Tarzan verfolgt hat, zu Regina Riedel möglicherweise da sich auch irgendwie an ein offenes Fenster angeschlichen und das ganze Gespräch mit angehört hat und daher wusste, dass die Spur nach Weichenau führt. Dann wäre allerdings zu überlegen, warum die beiden dann auch erst am Samstag dort auftauchen und nicht schon am nächsten Tag einfach in Weichenau selbst getaucht sind. Und außerdem habe ich mich noch gefragt, wem Labutzkas Landhaus denn jetzt eigentlich gehört, beziehungsweise wer wahrscheinlich bei der Flutung des Dorfes die Entschädigung von der Betreiberfirma des Stausees dafür erhalten hat. Irgendjemand muss ja geerbt haben. Offensichtlich hatte Labutzka wohl kein Testament, sodass seine Verlobte leer ausgegangen ist. Regina Riedel wusste ja noch nicht mal, dass das Haus überhaupt nicht mehr existiert.
Im Stausee-Quartal wollen wir uns hier immer zwei Fragen stellen. Was erfahren wir über den Stausee? Und war das Versteck für die Diebesbeute oder den Schatz absichtlich so gewählt worden? Über den Stausee erfahren wir im Hörspiel selbst jetzt recht wenig, nur dass er vor 3 Jahren angelegt wurde und dass es eine Staumauer gibt. Allerdings hat Stefan Wolf im Buch ja einiges mehr an Informationen untergebracht. Denn zum einen wissen wir, dass der Tose-Stausee, wie nicht anders zu erwarten, von dem Tose-Fluss gespeist wird. Das ist ein Gebirgsfluss. Der Stausee ist etwa 1 Kilometer lang. Über die Breite wird nichts gesagt. Die normale Wassertiefe sind etwa 10 Meter. Jetzt befinden wir uns im Hochsommer. Der Stausee hat Niedrigwasserstand, nur so etwa 5 bis 6 Meter. Und nur deshalb kann man die Spitze der Dorfkirche sehen. Bei normalen 10 Metern hätte Tarzan gar nicht gewusst im ersten Moment, wo er tauchen muss. Außerdem wird noch gesagt, dass der Staudamm fußläufig begehbar ist und dass das Gebiet auch zur Naherholung dient. Es ist die Rede von Seglern, Surfern und Schwimmern, die den Stausee bevölkern. Am interessantesten fand ich aber die Information, dass vor 2 Jahren das Tose Kraftwerk in Betrieb gegangen ist. Stefan Wolf spricht hier also von Wasserkraft, in dem Fall von Speicherkraftwerken, die die Umgebung mit Strom versorgen. Das ganze Thema Speicherkraftwerke, Wasser- bzw. Pumpspeicherkraftwerke finde ich sehr interessant, denn das dient ja heutzutage der Glättung von Strombedarf. Gibt es zu viel Strom, pumpen wir einfach Wasser hoch in ein Pumpspeicherkraftwerk und speichern die Energie als potenzielle Energie des Wassers. Und wenn es zu wenig Strom gibt, dann lassen wir es durch Turbinen ablaufen und generieren wieder Strom und der Wirkungsgrad ist sehr hoch. Dieses Verfahren wurde auch schon in einer Zeit benutzt, als es noch gar keinen Strom gab. Damals hat man beispielsweise Windkraft benutzt. Damit hätte man theoretisch mechanische Maschinen können antreiben. Allerdings, wenn kein Wind weht, dann geht das natürlich auch nicht. Also was hat man gemacht? Man hat mit der Windkraft Wasser hochgepumpt und hat dann später das Wasser einfach kontrolliert wieder abfließen lassen, um damit direkt seine mechanischen Maschinen anzutreiben und zum Beispiel Webstühle am Laufen zu halten. Ich finde dieses uralte Konzept richtig genial, denn was man braucht, sind Sachen, die man vor Hunderten von Jahren schon konnte und im Wesentlichen nur so eine Art Fahrraddynamo. Das hat mir echt gut gefallen. Hat Labutzka dieses Versteck nun absichtlich gewählt? Auf der einen Seite hat so ein riesiges Bauvorhaben wie ein Stausee natürlich eine wahrscheinlich jahrelange Vorlaufzeit. Das heißt, wenn der Stausee vor 3 Jahren in Betrieb gegangen ist, vor 5 Jahren der Überfall war und vor 4 Jahren Labutzka gestorben ist, dann wird Labutzka zumindest kurz vor seinem unerwarteten Tod gewusst haben, lange kann er sein Landhaus nicht mehr trockenen Fußes begehen. Vielleicht hat er sich gedacht, das ist ein gutes Versteck, um die Sore lange auf Eis zu legen. Ich lasse es jetzt einfach unter Wasser, da kommt keiner ran. Vielleicht hatte er auch vor, denn er hätte ja mit Sicherheit auch eine Entschädigung bekommen, wenn er umgezogen wäre, in seinem neuen Haus wieder ein Versteck zu machen und dort die Sore mitzunehmen. Oder es war von vornherein geplant, dass kurz bevor der Stausee geflutet wird, die Diebesbeute zu Geld gemacht wird. Das bleibt offen.
Kommen wir zum Fazit. Das Rätsel um die alte Villa ist eine von den 3 Folgen, die ich als Kind tatsächlich als Kassette hatte. Insofern hat sie auf jeden Fall schon mal einen Nostalgiebonus. Aber ich finde die Folge auch sonst gut. Meines Erachtens werden die Fäden organisch zusammengeführt, auch wenn es natürlich so konstruiert ist, dass Tarzan zufälligerweise einen Tauchkurs macht, den er dann am Ende ganz gut gebrauchen kann. Das merkt man aber erst, wenn man die Geschichte vom Ende her sieht und es fällt nicht von vornherein auf, was ist das denn, warum macht Tarzan denn jetzt hier plötzlich einen Tauchkurs? Was ich auch gut fand, war die beiläufige Einflechtung der Informationen über die Geisterfahrer, weil gerade eine Autobahn erwähnt wurde. Die Geschichte ist flott erzählt, es passiert einiges in diesen 38 Minuten, es wird auf jeden Fall nie langweilig. Ein bisschen was zu meckern habe ich aus heutiger Sicht, nämlich bei der Sprecherbesetzung. Wenn Otto Geister angeblich um die 20 sein soll, dann ist er in meinen Augen fehlbesetzt. Dieser Sprecher klingt deutlich älter. Das hat mich als Kind allerdings überhaupt nicht gestört. Da möchte ich auch nochmal TKKG zitieren. Da heißt es ja irgendwann, aus der Sicht eines 7-Jährigen ist jeder, der mehr als 12 Jahre zählt, mindestens 20. Und bei mir galt da auch, erwachsen ist erwachsen, ob der jetzt 20 ist, Mitte 40 oder 70. Da mache ich auch keinen Unterschied mehr als Kind. Was mir möglicherweise als Kind schon aufgefallen sein könnte, ist die Besetzung von Regina Riedel mit Katharina Brauren. Diese war zum Zeitpunkt der Aufnahme schon über 70, was ich finde, man ihr auch anhört. Wenn man jetzt das Buch zur Grundlage nimmt, dann soll Regina Riedel eine junge Frau sein, die 2 kleine Kinder noch an der Hand hat. Dann passt die Besetzung überhaupt nicht. Allerdings kommt aus dem Hörspiel alleine gar nicht raus, wie alt Labutzka oder Regina Riedel sind. Insofern passt die Besetzung, wenn ich nur rein vom Hörspiel ausgehe, doch. Andererseits ist mir aber auch aufgefallen, Katharina Brauren spricht auch Olga Abromeit, die Mutter von Bille aus den Bille und Zottel Hörspielen. Und da soll sie mit Sicherheit jünger sein, als sie zum Zeitpunkt der Aufnahme auch so ungefähr Anfang, Mitte der 80er war. Das ist mir bei Bille und Zottel tatsächlich aufgefallen. Vielleicht auch nur, weil ich Katharina Brauren aus dem Loriot-Film Ödipussy kannte und daher wusste, wie alt sie ist. Das ist jetzt aber auch nur Gemäkel auf hohem Niveau und wie gesagt nur aus der heutigen Erwachsenensicht. Ansonsten finde ich die Folge immer noch gut. Sie gefällt mir weiterhin. Ich höre sie mir gerne nochmal an. Von mir aus Daumen hoch.
Mein Fazit. Eigentlich ist diese Folge ja ein Cold Case. Denn die Hauptgeschichte ist, wir suchen den Schatz, die Diebesbeute des Überfalls auf Juwelier Adelmann, der vor 5 Jahren passiert ist. TKKG lösen auch einen aktuellen Fall, nämlich wer waren die beiden Einbrecher in die 4-Sterne-Villa. Das führt auch zu dem schlussendlichen Auffinden des Schatzes, aber nur mittelbar. Ich finde, es ist auch eher eine Abenteuer-Schatzsuche-Folge als eine richtige Kriminalfolge. Was mir allerdings gut gefallen hat, ist die Tonqualität. Es gibt hier einige kleine Geräusche, die man beim aufmerksamen Hören mitbekommt. Zum Beispiel der Hall, als Deiniger ins Bad eingesperrt wird. oder das Klopfen in der alten Villa, klingt für mich so, als ob jemand mit einem Hammer auf ein Rohr haut, oder auch am Bahndamm, als leicht im Hintergrund Geläute ertönt, wahrscheinlich ist gerade eine Schranke runtergegangen und ein Zug fährt durch. Das ist von Europa hier wieder gut gemacht. Ich finde die Geschichte auch recht kurzweilig erzählt. Sie kommt flott rüber. Wie du schon gesagt hast, Langeweile kommt nicht auf. Ich höre sie auch gelegentlich. Ist jetzt nicht unbedingt eine meiner Lieblingsfolgen. Ich würde aber dennoch einen positiv-neutralen Daumen vergeben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Der Themenblock Stausee geht im nächsten Monat natürlich weiter. Wir wenden uns dann den 3 Ausrufezeichen zu. Bis in 4 Wochen.